Lukas 1, Vers 37 heute Morgen. Wenn wichtige Leute was zu sagen haben, dann hören die anderen zu, die Journalisten und diejenigen, die von denen lesen. Wenn bekannte Leute was sagen, dann wird es aufgenommen, es wird notiert, könnt es dann den nächsten Tag in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen. Selbst wenn die Dinge nicht immer sehr intelligent sind, die diese Leute sagen. Ich habe hier ein paar Zitate von bekannten Menschen. Dan Quayle, der Ex-Vizepräsident der USA, hat mal gesagt, wenn wir keinen Erfolg haben, laufen wir in Gefahr zu versagen. Die Anke Engelke hat mal gesagt, ich suche noch einen Partner für meine Solokarriere. Helmut Kohl hat gesagt, ich weiß, dass ich 1945 15 Jahre war und 1953 18. Könnt ihr mal nachrechnen. Fußballer sind natürlich auch toll. Der Andreas Möller hat mal gesagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Britney Spears kennt sich auch nicht besser aus in der Geografie. Sie hat gesagt, ich wollte nie wirklich nach Japan reisen, einfach weil ich nicht gerne Fisch esse. Und ich weiß, dass das sehr populär ist dort in Afrika. Auch Fußballkommentatoren sind sehr beliebt. Günter Netzer sagte mal, ihre Laufbereitschaft kommt nicht zum Tragen, weil sie nicht wissen, wohin. Sie ist sehr tief. Auch der Franz Beckenbauer mit seinem Scharfsinn hat gesagt, ja gut, am Ergebnis wird sich nimmer viel ändern, es sei denn, es schießt noch einen Tor. Oder zu einer anderen Gelegenheit hat er gesagt, ja gut, es gibt nur eine Möglichkeit, Sieg oder Unentschieden oder Niederlage. Und ein Klassiker von George Bush, er hat mal gesagt, die große Mehrzahl unserer Importe kommt von außerhalb des Landes. Sehr tiefsinnig, aber wenn diese Leute reden, diese bekannten, berühmten Leute, dann nehmen wir Notiz davon. Die Leute sind sehr aufmerksam auf das, was diese Stars oder diese Persönlichkeiten sagen. Und wie viel mehr sollten wir Acht drauf haben auf das, was Gott uns sagt? Weil er ist der Star und er ist die wichtigste Person im ganzen Universum. Und findet ihr das nicht auch begeisternd, dass Gott zu uns spricht? Ich meine, das ist umwerfend. Stellt euch das mal vor. Gott, der allmächtige Gott, der dieses Universum gesprochen hat, redet zu uns. Und deswegen können wir die Wahrheit kennen. Objektive Wahrheit. Mich nervt es immer bei diesen Talkshows, wenn Leute im Kreis sitzen und es gibt irgendein Thema und dann sagt der eine, ich bin der Meinung und ich denke das und ich bin der Meinung und ich bin der Meinung und ich bin der Meinung und alles, was wir haben, sind Meinungen. Und irgendwann denke ich mir dann immer, hey Leute, ist mir doch völlig egal, ich will die Wahrheit kennen. Nicht nur irgendwelche subjektive Meinungen von dem oder von ihr oder von da. Ich will Wahrheit wissen. Und Wahrheit können wir nur kennen, wenn die Wahrheit, wenn der Objektive zu uns spricht. Und wir könnten Gott nicht wirklich kennen. Wir könnten gar nichts wirklich kennen. Ich meine, die Wissenschaft ist heutzutage an dem Punkt, dass sie sagen, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nichts sicher wissen. Reiner Subjektivismus. Alles ist relativ. Und das stimmt, wenn wir niemand Absoluten hätten, niemand Objektiven, der zu uns spricht, dann wäre wirklich alles relativ und das Einzige, was uns bliebe, wären unterschiedliche Meinungen und wen interessiert es letztendlich? Wir könnten Gott nicht kennen, wenn er sich uns nicht offenbaren würde. Ja, es gibt viele Religionen, es gibt viele Vorstellungen, die Menschen sich machen von Gott. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen, weil er Beziehung mit uns wollte und wir Menschen sind auf ihn hin geschaffen und da ist was in unserem Herzen, das uns dazu bringt, uns auszustrecken nach Gott. Und deswegen haben wir unterschiedliche Religionen. Die einen Menschen denken sich, naja, vielleicht finde ich so zu ihm. Und die anderen denken, vielleicht finde ich so zu ihm. und die verschiedensten Wege, die verschiedensten Philosophien, aber wenn wir bei uns Menschen beginnen, dann ist alles subjektiv und welcher subjektive, begrenzte, endliche Mensch kann schon den unendlichen Gott fassen? Nee, wir können ihn nur verstehen, wir können nur von ihm wissen, wenn er sich uns offenbart. Und das ist wunderbar, das ist, was er getan hat. In seinem Wort der Bibel, in Jesus ist Gott Mensch geworden. Wir haben nicht Menschen, die sich nach Gott ausstrecken, sondern wir haben Gott, der sich nach uns Menschen ausstreckt und der wirklich mit uns kommuniziert, der sich uns wirklich offenbart. Und das ist wunderbar. Wir können ihn kennen. Und sein Wort und seine Wahrheit hat auch die Kraft, unser Leben zu verändern. Seht hier im Vers 37, sagt der Engel, der zu Maria spricht, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dann sprach natürlich Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Und da ist Kraft drin. Wir haben letzte Woche gelernt, dass der Gott der Bibel sich uns offenbart als ein dreieiniger Gott und dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Das sind Wahrheiten, die wir nicht ganz leicht verstehen können intellektuell. Wir können verstehen, das, was Gott uns offenbart über sich, aber wir können ihn nicht völlig verstehen oder völlig begreifen, ewige Wahrheiten. Aber wir haben gesagt, es ist wichtig, dass Jesus Gott ist und es ist wichtig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, weil sonst könnte er nichts für uns tun. Sonst könnte er uns nicht retten. Und jetzt könnte natürlich jemand einwenden, warum soll ich denn der Bibel glauben, wenn sie solche schwierige Wahrheiten sagt? Warum soll ich der Bibel glauben und nicht irgendeinem anderen Buch oder irgendeinem anderen Propheten, der auch behauptet, von Gott zu sein? Warum sollte ich dem Gott der Bibel vertrauen? Warum soll ich mich Jesus anvertrauen? Und Jesus verlangt nicht weniger als das. Er möchte unser Leben haben. Er möchte, dass wir uns ihm anvertrauen. Nichts anderes wird uns retten. Und Gott lädt uns nicht ein, ihn zu verstehen, sondern zu glauben. Wir sind nicht gerettet durch Verstehen, wir sind gerettet durch Glauben an Jesus Christus, durch Vertrauen an ihn. Gott ist nicht irgendwie so ein abstraktes, theoretisches Konzept, das verstanden werden will, sondern Gott ist eine lebendige Person, die Beziehung mit uns haben will und die uns ganz persönlich in seine Nachfolge ruft. Jesus sagt, folge mir nach. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir mit ihm leben. Und er möchte unser Leben verändern. Und das ist wunderbar, wenn er das tut. Aber warum Jesus vertrauen? Warum der Bibel vertrauen, die uns ja von Jesus berichtet? Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und Glauben kann uns eigentlich niemand abnehmen und Gott nimmt uns Glauben nicht ab. Glaube bleibt immer Glaube. Aber unser Glaube ist ein vernünftiger Glaube. Francis Schaeffer hat es mal folgendermaßen illustriert. Er hat gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Glauben. Das eine ist so der Art des Existenzialismus. Du machst einfach einen Glaubenssprung, der völlig irrational ist. Du glaubst einfach was im Gegensatz zum Wissen oder zum Verstehen. Es ist unvernünftig zu glauben, aber du glaubst einfach, weil sonst müssen wir uns alle umbringen, weil das Leben so sinnlos ist und nicht ertragbar wäre, also glaub irgendwas. Das ist die eine Art von Glauben, das ist irrationaler Glaube. Die andere Art von Glaube ist ein vernünftiger Glaube. Es ist immer noch Glaube, aber es ist vernünftig. Und Francis Schaeffer hat es folgendermaßen illustriert mit einem Wanderer. Stell dir vor, du bist ein Bergsteiger und du kletterst hier einen Berg hoch und du triffst auf eine Nebelwand. Und vielleicht kennt ihr das, wenn du Bergsteigen bist und du bist in dem Nebel da oben in den Alpen, das kann sehr undurchsichtig werden. Und das ist sehr gefährlich, wenn du da oben nicht siehst, wo du hinsteigst. Auf jeden Fall, dieser Wanderer gerät in so eine Nebelwand und er sieht nichts mehr. Sieht immer die Hände vor den Augen. Und plötzlich hört er eine Stimme. Und die Stimme sagt, spring. Ein Meter unter dir ist so ein Felsvorsprung und da ist eine Höhle hinten dran. Und du kannst da runter springen und du kannst in dieser Höhle Sicherheit finden, bis das Wetter besser wird. Spring. Das ist eine Art von Glauben, wenn er springen würde. Nämlich einfach ein Sprung ins Ungewisse, ein irrationaler Glaube in einem gewissen Sinn. Ein Glaubenssprung. Auf der anderen Seite, wenn der in diesem Nebel drin steht und er hört dieselbe Stimme und die Stimme sagt, spring, hier 1,5 Meter unten ist ein Felsvorsprung, da kannst du Sicherheit finden, eine Höhle, kannst dir ein Feuerchen machen, kannst übernachten, kannst überleben dort. Und die Stimme sagt, was, ich bin ein Bergführer hier auf diesem Berg, ich kenne diesen Berg wie meine Westentasche. Und als du begonnen hast, auf diesen Berg zu steigen, bist du erstmal hier um diese große Kurve gegangen und da war dieses Wirtshaus und dann, wo du weitergegangen bist, auf der rechten Seite war ein Baum und da war ein Fels und da bist du wahrscheinlich fast gestolpert, weil da ist so ein kleiner Vorsprung mitten in dem Weg und dann bist du da hochgeklettert und dieser Typ beschreibt dir genau den Weg, den du gegangen bist. Und dann sagt er, weißt was, und du musst mir einfach vertrauen, spring. Ich weiß, da unten ist ein Felsvorsprung. Und da unten kannst du gerettet werden, wenn du springst. Es ist immer noch Glaube. Er muss immer noch springen, aber es ist ein vernünftiger Glaube. Es ist kein Sprung ins Ungewisse, sondern es ist ein Glaube, der eine Grundlage hat. Und ich behaupte, unser Glaube an Gottes Wort, die Bibel und das, was sie uns sagt, an unser Glaube an Jesus Christus ist ein Glaube dieser zweiten Art. Es ist Glaube und Gott fordert uns heraus zu glauben, aber es ist ein vernünftiger Glaube. Gott hat uns einen Verstand gegeben und wir dürfen ihn benutzen. Ich glaube, Gott verlangt nicht von uns, dass wir irgendwo irrational irgendwelche Glaubenssprünge machen. Wir können nicht gerettet werden durch Verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir irgendjemanden durch Argumente allein irgendwie ins Reich Gottes hinein überzeugen können in diesem Sinn. Nee, es braucht Gottes Werk in unserem Herzen und es braucht persönliches Vertrauen. Aber es ist ein vernünftiger Glaube. Und darüber wollen wir heute sprechen. Über Gottes Wort und warum es vernünftig ist, an Gottes Wort zu glauben. Oder wir könnten sagen, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich habe euch eine Folie gemacht, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Könnt ihr die einzelnen Hauptpunkte mitlesen. Ich möchte mit folgenden Annahmen anfangen. Und wir fangen mit Glaubensannahmen an. Selbst die Wissenschaftler fangen erstmal mit Grundsätzen an, die eigentlich Glaubensgrundsätze sind, die man nicht hinterfragen kann. Einfach Annahmen, Denkannahmen unserer Theorien oder unseres systematischen Denkens. Und ich würde mit folgenden Annahmen anfangen. Ich glaube, die sind vernünftig. Dass eine Schrift oder ein Prophet, der von Gott ist, erstens die Welt und uns Menschen so beschreiben wird, wie wir wirklich sind. Der wird die Realität kennen. Das zweite ist, wenn Gott zu uns spricht, dann wird er sich nicht selbst widersprechen. Weil sonst können wir das Ganze wieder vergessen. Wenn wir sagen, Gott spricht zu uns, aber er widerspricht sich, er ist selbst verwirrt, dann sind auch wir verwirrt, dann können wir genauso sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Man braucht ja gar nicht zu uns reden. Dritte Annahme ist, dass wenn Gott zu uns spricht, wird es gewisse übernatürliche Merkmale haben, an denen wir festmachen können oder erkennen können, dass diese Botschaft von jemandem ist, der außerhalb von Raum und Zeit ist, von jemandem, der über uns steht. Lass uns den ersten Punkt betrachten. Erstens beschreibt die Bibel die Welt so, wie sie wirklich ist, beschreibt Gottes Wort uns Menschen so, wie wir wirklich sind. Und ich würde behaupten, ja. Wenn die Bibel über das Universum, über diese Schöpfung spricht, dann beschreibt sie es so, wie es wirklich ist. Und wir müssen verstehen, dass die Bibel kein naturwissenschaftliches Textbuch ist. Das ist nicht der Hauptfokus der Bibel, sondern es geht um unsere Erlösung. Es geht um was anderes. Aber die Bibel spricht über Fakten, über naturwissenschaftliche Tatsachen auch, in der damaligen Sprache, das müssen wir auch berücksichtigen. Aber das, was sie über diese Dinge aussagt, das ist wahr nach all dem, was wir heute wissen. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich. Wenn wir bedenken, dass diese Fakten, die vor 1000 Jahren vielleicht schon in der Bibel offenbart waren, bevor die Menschen sie dann eigentlich erst wirklich entdeckt haben und erkannt haben. Und dass die Bibel selbst zu einer Zeit, wo die Menschen falsche Vorstellungen hatten, zum Beispiel, dass die Erde flach ist, dass die Bibel die ganze Zeit die Erde zum Beispiel beschrieben hat, so wie sie wirklich ist. Die Bibel enthält nicht diese Fehler ihrer Zeit, in der sie geschrieben wurde. Zum Beispiel sagt die Bibel ganz klar, dass die Erde rund ist. Hiob 26, Vers 10, Sprüche 8, Vers 27, Jesaja 40, Vers 22, Prophet Amos 9, Vers 6, für die, die Notizen machen, sagt uns die Bibel ganz klar, dass die Erde rund ist. In Hiob 26, Vers 7 heißt es, er hängte die Erde auf über dem Nichts. In Hiob 36 wird der Wasserkreislauf beschrieben. Das ist 1600 Jahre vor Christus. Wasserkreislauf wurde erst 30 vor Christus von einem römischen Ingenieur entdeckt und verstanden. Weiteres Beispiel ist Matthew Maury, das ist der Vater der Ozeanographie. Der war Christ und der hat in den Psalmen gelesen, Psalm 8, Vers 9, da ist die Rede von den Pfaden der Meere. Und er hat an Gottes Wort geglaubt, hat gesagt, wenn es hier steht, dann muss sowas geben. Und er hat sich auf die Suche gemacht und er hat die Meeresströmungen entdeckt. Die Bibel beschreibt unser Universum, wie es wirklich ist. Im Gegensatz zu so vielen anderen religiösen Büchern. In den hinduistischen Schriften wird die Erde so beschrieben, dass die Erde auf dem Rücken eines Elefanten ruht, der auf einer Schildkröte steht, die in Milch schwimmt. Das entspricht nicht der Realität. Und ich weiß nicht, ob wir einem solchen Text vertrauen sollten, wenn er über geistliche Dinge spricht. Aber die Bibel beschreibt unser Universum, unsere Welt, wie sie wirklich ist. Ja, in ihrer Sprache, und das ist nicht der Hauptfokus, und es ist nicht allzu viel da drin, aber wenn es über diese Dinge spricht, entspricht es der Realität. Können wir nachprüfen, so wie es wirklich ist. Zweiter Punkt ist, die Bibel beschreibt auch uns Menschen, so wie wir wirklich sind. Die Bibel sagt uns, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, als Personen, als Persönlichkeiten mit einem Empfinden von richtig und von falsch. Die Bibel sagt uns auch, wenn wir es vielleicht nicht gerne hören, dass wir gefallene Menschen sind, dass wir Sünder sind. Die Bibel beschreibt unser Gewissen und unsere Gedanken. Und wenn wir uns selbst ehrlich beobachten, können wir sagen, ja, das stimmt. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Gott sein Gesetz auf unser Herz geschrieben hat. Und das stimmt, wir Menschen haben alle ein Empfinden von richtig und von falsch. Und das ist von der Tendenz her universell eigentlich. Und klar, wir können unser Gewissen manipulieren und abstumpfen. Deswegen brauchen wir auch Gottes Wort, dass unser Gewissen immer wieder schärft. Aber im Prinzip stimmt unser Gewissen, unser Herz mit Gottes Charakter und dem, was er uns sagt, mit seinem moralischen Gesetz, wenn wir so sagen wollen, überein. Ich mag auch in der Bibel, dass die Bibel ihre Helden so beschreibt, wie sie wirklich waren. Auch mit ihren Schwächen. Denkt an David, den größten König von Israel. Und da wird beschrieben, wie er Ehebruch begeht mit Bathsheba. Denkt an Abraham mit seinen Glaubensdurchhängern, wo er seiner Frau sagt, sag, du bist meine Schwester, weil er Schiss hat und alle möglichen Probleme dadurch bekommt. Denkt an Petrus, angeblich der erste Papst. Er hat Jesus verleugnet. Da wird nichts schön geredet in der Bibel. Und viele Autoren sind verfolgt worden für das, was sie geschrieben haben. Es war nicht eine populäre Botschaft. Die Bibel sagt uns, wir Menschen sind gefallen, wir sind korrupt in unserem Wesen seit dem ersten Sündenfall der Menschen. Menschen sind von Natur aus in Rebellion gegen Gott. Die Bibel sagt uns, wir sind völlig unfähig, uns selbst zu retten. Wir sind völlig abhängig von jemandem von außerhalb. Wir brauchen einen Retter. Und den Weg der Erlösung, den die Bibel uns beschreibt, erfordert viel Demut. Erfordert, dass wir uns demütigen, dass wir zugeben, ja Gott, ich kann mich nicht selbst retten, ich bin ein Sünder, ich bin entfremdet von dir durch meine Schuld und ich brauche einen Retter. Ich brauche, dass Jesus mich rettet. Da bleibt kein Raum für eigene Leistung oder für eigenen Ruhm, dass ich sagen kann, hey, Gott nimmt mich an, weil ich so viel braver bin als du. Das glaubt nicht. Und das ganz im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Alle Religionen dieser Welt sind Selbsterlösungsreligionen. Auf die eine oder andere Art. Sie sagen, du musst dich 5-mal Richtung Mekka verneigen pro Tag, du musst Wallfahrten machen, du musst in die Kirche gehen, du musst beichten gehen, du musst dich taufen lassen, du musst meditieren, du musst immer wieder geboren werden, bis du es endlich richtig machst. Alle Religionen sind Selbsterlösungsreligionen. Sagen, es hängt von dir ab. Und dann kannst du dich auch rühmen für deine eigene Leistung, wenn du den Eindruck hast, dass du geistlich bist. Die Bibel ist nicht so. Die Bibel sagt uns, Gottes Maßstab ist so hoch, dass du nie drankommst. Nämlich Vollkommenheit. Jesus hat gesagt, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und es gibt nur einen Weg, gerettet zu werden. Und das ist, wenn du dich demütigst und sagst, ich kann mich nicht selber retten. Ich brauche Jesus. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich möchte, dass das für mich gilt. Ich möchte es annehmen für mich persönlich. Und das erfordert Demut. Völlige Abhängigkeit von jemand anderem. Gebrochenheit über unsere Schuld, Buße, Hingabe, Vertrauen. Leute, das ist kaum eine Religion, die Menschen erfunden hätten. Da bleibt kein Raum für menschliche Leistung oder für menschliches Rühmen. Auch die Helden der Bibel. Eine menschliche Königsgeschichte hätte nicht den Ehebruch von König David beschrieben, bin mir sicher. Die Bibel ist sehr ehrlich, sagt uns die Wahrheit, wenn sie über diese Dinge schreibt. Die Bibel sagt uns auch die Wahrheit, wenn sie über historische Fakten spricht. Wir haben hier ein exzellentes Beispiel, das Buch, was wir gerade studieren, Lukas. Lukas, Autor der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums. Er alleine nennt in diesen Büchern 3 Kaiser beim Namen, 7 Statthalter und hohe Priester. Er nennt 32 Länder, 54 Städte, 9 Inseln und das alles ohne Fehler. Die Wissenschaft, die Archäologie hat das alles bestätigt. Es wurden über 25.000 Stätten gefunden, die in Bezug zum Alten Testament stehen. Und das ist wunderbar. Gottes Heilshandeln mit uns Menschen, was hier in der Bibel beschrieben wird, ist nicht irgendwo passiert, da draußen auf einem anderen Planeten, dass wir das nicht nachprüfen könnten, dass wir einfach sagen müssen, glaub's, friss und stirb. Nee, es ist nachprüfbar. Das sind geschichtliche Ereignisse. Und das Coole ist, wo immer die Bibel über geografische Fakten spricht oder geschichtliche Fakten, irgendwelche Herrscher beim Namen nennt oder irgendwelche Kriege beschreibt, das war so. Soweit wir das nachprüfen können. Die Archäologie findet ständig immer wieder Orte, Personen, Ereignisse, die berichtet werden. Gebräuche, die beschrieben werden. Und das bestätigt immer das, was auch in der Bibel steht. Selbst wenn die Leute nicht glauben. Ich war mal auf einem Seminar, da war ein britischer Archäologe dort, ein Ägyptologe, um es genauer zu sagen. David Rohl hieß der. Hat eine relativ bekannte Serie in der BBC gemacht über Ägypten. Und das war jetzt kein Christ. Aber er war völlig überzeugt davon, dass das Alte Testament wahre Geschichte ist. Weil er hat erzählt, dass sie Forschungen in Ägypten gemacht haben und ihr wisst, der Auszug der Ägypter, der Israeliten aus Ägypten, wird uns berichtet, dass Gott in dieser Passanacht den Erstgeborenen, alle Erstgeborenen Ägyptens erschlagen haben, alle, die nicht das Blut des Lammes an ihren Türpfosten gestrichen haben, ein Bild natürlich für das, was Jesus für uns getan hat. Und er hat gesagt, sie haben gefunden, dass in dieser Zeit, wo das passiert ist, da haben sie proportional viel mehr Kleinkindergräber gefunden als zu jeder anderen Zeit dort in Ägypten. Und er hat erzählt, dass sie die Gräber der Patriarchen gefunden haben. Und überall war der Leib drin und die Grabbeigaben, die Schätze wurden geraubt, wie die Grabräuber das normalerweise machen, aber sie haben ein Grab gefunden, da waren die ganzen Schätze drin, aber der Typ war weg. Wie die Bibel es sagt, Josef hat gesagt, nehmt meinen Leib mit, wenn ihr auszieht. Gottes Wort wird bestätigt durch alles, was die Archäologie findet. Der bekannte jüdische Archäologe Nelson Glück hat mal gesagt, es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Die Bibel wird ständig bestätigt. Und wenn die Bibel in geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Fakten die Wahrheit sagt und diese Dinge wahrheitsgetreu wiedergegeben sind hier, dann ist es auch vernünftig anzunehmen, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt, wenn sie über geistliche Dinge spricht. Noch dazu, wo das eigentlich das Thema ist, worum es eigentlich geht in der Bibel. Zweiter Punkt ist, die Bibel bildet eine wunderbare Einheit und sie enthält keine Widersprüche, zumindest in den Originalschriften. Ich meine, es gibt solche Dinge, wie dass mal irgendwo eine Null fehlt, weil irgendein Schriftgelehrter das falsch abgeschrieben hat. Aber die Bibel ist ohne Widersprüche, die Bibel ist ohne Fehler. Selbst wenn das immer wieder behauptet wird. Meine Antwort, wenn wer sagt, ja, die Bibel widerspricht sich doch, sage ich, ja, zeig mir einen Widerspruch. Oh, die Bibel ist voll Fehler, zeig mir einen. Ich habe eigentlich kaum jemanden getroffen, der mir etwas zeigen konnte. Und normalerweise ist es konstruiert. Na, manchmal versuchen Leute, Widersprüche hineinzuinterpretieren in die Bibel und sagen, ja, Matthäus berichtet uns das und Markus berichtet uns das. Da gibt es eine Bergpredigt und dann heißt, er hat auf dem Feld gepredigt. Ein Widerspruch? Na, überhaupt nicht. Jesus hat einmal auf dem Berg gepredigt und einmal auf dem Feld und der eine berichtet das, der andere das. Das sind keine echten Widersprüche. Das ist normal, wenn es verschiedene Zeugen gibt für ein Ereignis, dass sie verschiedene Details desselben Ereignisses wiedergeben. Die Bibel ist fehlerlos, die Bibel ist widerspruchsfrei, so wie wir das erwarten würden in einer Offenbarung, die von Gott kommt. Im Gegensatz zu vielen anderen religiösen Schriften. Ich meine, wir wissen, dass der Koran zum Beispiel widerspricht sich. Das, was der Prophet Mohammed in seiner frühen Zeit gesagt hat und in seiner späteren Zeit, es widerspricht sich teilweise. Zum Beispiel, wenn er über das Verhältnis zu Juden und Christen spricht. Anfangs in seiner frühen Zeit, wo er sich erhofft hat, dass alle ihn annehmen werden als Propheten und ihn anerkennen werden, hat er sehr positiv gesprochen. Und dann später, wo er gemerkt hat, dass es nicht ganz so ist, wie er sich erhofft hat, ist er aggressiver geworden und gewalttätiger in seiner Sprache. Deswegen gibt es im Koran in frühen Suren sehr positive Aussagen und in späteren sehr gewalttätige Aussagen, wie Moslems mit Christen oder mit Juden umgehen sollen. In der Sure 2, Vers 257 zum Beispiel, heißt es, zwingt keinen zum Glauben. Aber dann später in der Sure 9, Vers 30 heißt es, bekämpft die, die nicht an Allah glauben. Und im Vers 5 heißt es, tötet die Götzendiener oder nehmt sie gefangen, bekehren sie sich, dann lasst sie frei ausgehen. Das klingt für mich nicht danach, zwingt niemanden zum Glauben. Und wir kennen die Geschichte natürlich der Ausbreitung des Islam. Es war immer gezwungen, immer mit dem Schwert. Wir könnten an die Zeugen Jehovas denken, an die Wachturmgesellschaft. Das ist der große Prophet der Zeugen Jehovas. Es ist voller Widersprüche, was die Leute sagen. Ich habe ein Buch, wo jemand recherchiert hat und nur Widersprüche anhand der Wachturmliteratur aufgezeigt hat. Und einmal haben sie das Ende der Welt 1914 vorausgesagt, dann als das nicht eingetroffen ist, haben sie gesagt, gut, es wird 1925 sein, das ist nicht eingetroffen, dann war es 1975. Das ist nicht wirklich glaubwürdig, so ein Prophet, der sich ständig widerspricht, ständig die Meinung ändert. Und dabei haben diese Bücher eigentlich nur einen oder wenige Autoren. Die Bibel, Gottes Wort, besteht aus 66 Büchern, wurden geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren, 60 Generationen ungefähr, von über 40 verschiedenen Autoren geschrieben, aus den unterschiedlichsten Hintergründen, von einem König bis zum Premierminister, bis zu einem einfachen Hirten oder einem Bauern, unterschiedlichsten Leute, die auf drei Kontinenten gelebt haben und geschrieben haben in drei unterschiedlichen Sprachen und viele kontroversielle Themen behandelt haben, aber trotzdem gibt es eine wunderbare Einheit in diesem Buch. Von vorne bis hinten gibt es eine durchgehende Geschichte der Erlösung durch Jesus Christus. Die ganze Bibel dreht sich um Jesus und um sein Erlösungswerk für uns. Und das muss man erklären können. Das ist was Übernatürliches, glaube ich. Ich meine, wir könnten hier 10 Leute von uns zusammensperren in einen Raum und sagen, diskutiert mal über ein Thema, sagen wir Todesstrafe, und dann können wir gucken, wie viel Einheit wir haben, wie viel Übereinstimmung wir haben. Hier haben wir über 40 Leute aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Wir wohnen alle in derselben Kultur, alle mehr oder weniger ähnliche Hintergründe. Aber nicht 40 Autoren über 1500 Jahre auf drei Kontinenten mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Das ist übernatürlich. Doch ist Einheit da. Dritter Punkt ist, wir werden auch weitere übernatürliche Eigenschaften sehen in der Bibel, die auf einen göttlichen Autor hindeuten. Und das Stärkste ist für mich erfüllte Prophetie. Die Bibel enthält hunderte Prophetien, die teilweise hunderte Jahre zuvor vorausgesagt haben, was mal passieren wird. Und es ist detailliert niedergeschrieben und es wurde haargenau erfüllt. Und das deutet ganz klar auf einen Autor hin, der nicht menschlich ist. Einen Autor, der außerhalb von Raum und von Zeit steht. Und klar, er hat Menschen gebraucht. Die Bibel ist inspiriert, Menschen getrieben vom Heiligen Geist, haben diese Schriften niedergeschrieben. Heiliger Geist, Gott hat Menschen gewählt, von denen er wusste, dass sie genau die Worte wählen werden, die er haben möchte. Und er hat sie getrieben in die Richtung, was er haben möchte. Aber es ist Gottes Wort. Und das sehen wir. Es ist von einem Autor, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Nur einige Beispiele. Wir haben einerseits historische Prophetien. Zum Beispiel der Perserkönig Kyros. Der hat ungefähr 500 vor Christus in dem Zeitraum gelebt und ungefähr 700 Jahre, also ich glaube genau 160 Jahre ungefähr, sagen wir ungefähr 200 Jahre zuvor, hat der Prophet Jesaja prophezeit, dass dieser Mann namens Kyros den Befehl geben wird, den Tempel in Jerusalem, der durch die Babylonier zerstört worden war, wieder aufzubauen. In Jesaja 44. Können mal aufschlagen mit mir. Vers 28. Da heißt es ja, Gott, der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und dann, wenn wir den nächsten Vers in Kapitel 45, Vers 1 weiterlesen, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seinem Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen, und so weiter und so fort. Gott hat diesen Perserkönig beim Namen genannt und hat gesagt, dieser Kyros wird den Befehl geben, Jerusalem wieder aufzubauen. In dieser Zeit, in der Jesaja das prophezeit hat, war Jerusalem und der Tempel überhaupt nicht zerstört. Und die Perser, von denen der Kyros ein König war, die waren noch nicht mal an der Macht. Die waren nicht die Weltmacht. Nicht mal die Babylonier, die den Tempel zerstört haben später, waren an der Macht, sondern die Assyrer waren an der Macht zu dieser Zeit. Und die Babylonier und die Perser, alle anderen wurden von denen beherrscht. Und trotzdem hat Jesaja dieses Wort. Und dann erst 120 Jahre später, ungefähr 586, wurde Jerusalem von den Babyloniern unter König Nebukadnezar erobert und die Bevölkerung gefangen weggeführt und der Tempel zerstört und die Stadt. Und dann wurden die Babylonier von den Medern und Persern erobert und 536 haben die Jerusalem erobert. Und dann hat der Perserkönig Kyros den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen, etwa 160 Jahre, nachdem Jesaja über ihn prophezeit hat und ihm sogar beim Namen genannt hat. Das ist erstaunlich. Erfüllung sehen wir in Esra 1. Das werden wir nicht kommenden Dienstag, sondern Dienstag in 2 Wochen anfangen, dieses Buch. Ist cool, dass es gerade passt, dass wir gerade diese Geschichte auch durchgenommen haben. Zweites historisches Beispiel, die Prophetie über die Stadt Tyros. Die Tyrer waren eine große Seemacht der Antike, haben das Mittelmeer kontrolliert, waren ein sehr reiches Volk. Und in Hesekiel 26 gibt es eine Prophetie über diese Stadt Tyros. Die hat Hesekiel ungefähr 586 vor Christus niedergeschrieben. Hesekiel 26, die Verse 1 bis 21. Könnt ihr daheim nachlesen, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich fasse einfach zusammen, was da drin steht in dieser Prophetie. Aber ihr könnt es nachlesen, ihr könnt es nachprüfen. Ich mache hier nicht irgendwelche Geschichten, die ich erzählt, also irgendwas, was ich selbst erfunden habe. Das Erste, was gesagt wird, ist, dass Nebukadnezar, der Babylonierkönig, die Stadt Tyros zerstören wird. Die Stadt Tyros auf dem Festland. Tyros war eigentlich eine zweigeteilte Stadt. Ein Teil war auf dem Festland und dann gab es eine Insel, vorgelagert vor dem Festland. Das Zweite, was gesagt wird, dass viele Nationen gegen Tyros kommen werden. Drittens, er wird Tyros zu einem kahlen Felsen machen. Viertens, die Fischer werden ihre Netze trocknen auf diesem Felsen. Fünftens, der Schutt dieser Stadt wird in das Wasser geschüttet werden. Sechstens, die Stadt wird nicht mehr aufgebaut werden. Und siebtens, sie wird nicht wiedergefunden werden. Was ist passiert? Etwa ein Jahr, nachdem Hesekiel diese Prophetie gegeben hat, ist der Babylonierkönig Nebukadnezar gegen diese Stadt Tyros hinaufgezogen und hat diese Stadt, also den Festlandteil dieser Stadt, belagert und zerstört. Das Ganze hat 13 Jahre lang gedauert, war ein langes Unterfangen. Und das war das Ende der Unabhängigkeit der Tyrer. Später sind die dann von den Persern unterworfen werden, wie schon gesagt. Und dann 250 Jahre, nachdem das Festland oder die Festlandstadt Tyros von Nebukadnezar zerstört wurde, ist Alexander der Große gegen die Inselstadt Tyros gezogen und hat sie belagert. Und er hat diesen ganzen Schutt der Festlandstadt ins Meer geworfen und hat einen Weg zu dieser Insel gebaut. Ist so eine Halbinsel geworden. Und nach 7 monatelangen Kampf wurde Tyros zerstört. Das sind historische Fakten, das können wir nachlesen bei den Geschichtsschreibern. Und das antike Tyros wurde nie wieder aufgebaut. Und das ist heute ein Ort, wo Fischer ankern und ihre Netze zum Trocknen auflegen auf diesem Fels. Es ist wortwörtlich eingetroffen, was prophezeit war in Gottes Wort. Drittes Beispiel für Prophetien, und das sind für mich die eindrücklichsten Prophetien, die sogenannten messianischen Prophetien. Die Prophetien im Alten Testament, die den Retter prophezeien, Jesus. Und das Alte Testament ist voll von solchen Prophetien, weil, wie gesagt, die ganze Bibel dreht sich um Jesus und um Gottes Erlösungswerk mit uns Menschen und durch Jesus Christus. Und das ganze Alte Testament ist voll von solchen Verheißungen und Prophezeiungen über einen Retter, über den Messias, die sind sehr spezifisch. Es gibt über 300 Vorhersagen über ihn. Und Jesus hat alle von denen bis ins kleinste Detail erfüllt. Viele hundert Jahre, nachdem die gegeben wurden. Ein Mann namens Peter Stoner hat die statistische Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass jemand zufällig 8 von diesen Prophetien erfüllt. Und zwar die folgenden, dass Jesus, der Messias, geboren werden wird in Bethlehem. Das finden wir im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 2. Dass er einen Vorläufer haben wird, Johannes den Täufer. Das ist prophezeit in Maleachi, Kapitel 3, Vers 1. Dass er auf einem Esel nach Jerusalem einziehen wird, Zacharia 9, 9. Dass er von einem Freund verraten wird, dass er für 30 Silberstücke verkauft werden wird, Zacharia 7, die dann in den Tempel geworfen werden, Zacharia 11, dass er still sein wird vor seinen Anklägern, Jesaja 53, und dass seine Hände und Füße durchbohrt werden, Psalm 22. Also er hat diese 8 Prophetien genommen und hat ausgerechnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte, von allen Menschen, die je gelebt haben, dass ein Mensch diese 8 Prophetien zufällig erfüllt. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 17. Also 10 mit 17 Nullen hinten dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zufällig 48 von diesen 300 Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157, also 157 Nullen hinten dran. Naturwissenschaft spricht ab 1 zu 10 hoch 50 von unmöglich. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch 300 Prophetien erfüllt? Und die sind sehr spezifisch, auch nicht beeinflussbar. Ich meine, wer kann beeinflussen, dass er in Bethlehem geboren wird? Durch eine Jungfrau. Dass er aufwächst in Nazareth. Die Flucht nach Ägypten. Der Kindermord durch Herodes den Großen. All diese Dinge sind vorhergesagt. Jesaja 53, Psalm 22, da werden Details der Kreuzigung beschrieben zu einer Zeit, wo die Kreuzigung noch gar nicht erfunden war, wo es das noch gar nicht gegeben hat. Und die Details werden genauer beschrieben als im Neuen Testament. Im Neuen Testament kannten die Leute Kreuzigung. Das war was Alltägliches. Da steht nur, sie kreuzigten ihn und alle wussten, worum es ging. Aber hunderte Jahre zuvor wird beschrieben, Jesaja, 700 Jahre zuvor. Prophezeiungen, dass sein Gewand geteilt wird, dass sie ihn kreuzigen werden mit Verbrechern, dass er im Grab eines Reichen seine Grabstätte finden wird. Ich lese ganz kurz vor, nur ein Beispiel, wir haben nicht super viel Zeit, aber nur ein Beispiel, Jesaja 53, das ist so eine beeindruckende Stelle. Jesaja 53, ich lese ab Vers 3. Da heißt es über ihn, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das prophetische Vergangenheit, die sprechen oft in der Vergangenheit von Ereignissen, als wären sie bereits eingetroffen. Dann heißt es im Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergeborgt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unter aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Es wurde hunderte Jahre geschrieben, bevor Jesus das genau erfüllt hat. Erstaunlich. Ich bin der Meinung, diese Prophetien beweisen, erstens, dass Jesus der verheißene Retter ist, ohne jeden Zweifel. Und zweitens, dass die Bibel ihren Ursprung in Gott hat, der außerhalb dieser Zeit und dieses Raums ist und der die Zukunft vorhersagen kann. Zweite Sache, oder als zweiten Punkt hier, zweiten Unterpunkt, noch ein paar weitere Dinge, die bemerkenswert sind an der Bibel. Da werden wir jetzt schnell durchgehen. Erstens ist ihre Unzerstörbarkeit und ihre Bewahrung. Obwohl die Bibel aufgeschrieben ist auf sehr vergänglichen Materialien, auf Papyrus und von Hand kopiert wurde, haben wir heute hier in unseren Händen das am besten überliefertste historische Dokument, was es gibt. Bei Weitem. Kritiker sagen gerne, die Bibel wurde verfälscht. Aber das stimmt nicht. Es gibt mehr Manuskripte, das heißt Abschriften von Bibeltexten als von irgendeinem anderen antiken Dokument. Es gibt über 5000 griechische Manuskripte des Neuen Testaments und über 24.000, wenn wir andere Übersetzungen mit dazu rechnen wollen. Und die ältesten Manuskripte, die wir heute haben, wurden nur 40 Jahre geschrieben oder kopiert, nachdem das Original geschrieben wurde. Na, ihr wisst es, wir haben von allen antiken Büchern nimmer die Originalschriften, sondern die wurden immer wieder kopiert und weitergegeben. Und wir haben auch nicht die Originalschriften des Neuen Testaments. Aber wir haben Manuskripte, die nur 40 Jahre nach dem Original abgeschrieben wurden. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum für diese Verhältnisse. Als Vergleich dazu, die am zweitbesten überlieferte Geschichte oder das am zweitbesten überlieferte antike Dokument ist die Iliad von Homer. Von der gibt es 643 Manuskripte im Vergleich zu 24.000 des Neuen Testaments. Und die älteste Kopie von der Iliad ist über 500 Jahre nach dem Original im Vergleich zu 40 Jahren des ältesten Manuskripts des Neuen Testaments. Nur so als Vergleich. Also es ist sehr gut überliefert. Wir könnten allein aus den Kirchenvätern fast das ganze Neue Testament rekonstruieren. Allein durch Bibelzitate, die sie zitiert haben. Es gibt über 40.000 Zitate der Bibel von denen. Die moderne Textwissenschaft kann den Urtext des Neuen Testaments mit mindestens 99% Wahrscheinlichkeit, wie sagt man, belegen oder überliefern. Können genau sagen, mit 99% Wahrscheinlichkeit ist das das Original, was wir hier haben. Auch das Alte Testament ist fast ohne Fehler überliefert. 1948 hat ein Hirtenjunge Schriftrollen gefunden im Toten Meer. Die Schriftrollen von Qumran. Diese Schriftrollen waren 1000 Jahre älter als der älteste Standardtext des Alten Testaments, den die Leute damals hatten oder den wir hatten zu dieser Zeit, sogenannte Masoretentext. 1000 Jahre älter, und da konnte man vergleichen, wie viel hat sich verändert. Und die Leute sind draufgekommen, die Texte sind fast identisch. Die Schriftgelehrten haben Gottes Wort mit größter Sorgfalt überliefert. Die haben geglaubt, dass es Gottes Wort ist. Und ihr wisst, dass im Griechischen jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert hat. Wenn die das kopiert haben, haben sie nach jedem Wort zusammengerechnet. Die haben nicht Satz für Satz kopiert, wie wir das machen, oder Wort für Wort, die haben Buchstaben für Buchstaben kopiert und dann verglichen und dann nach jedem Wort nochmal geguckt und am Ende eines Satzes haben sie zusammengerechnet und mit der Summe verglichen des Originals und nach jeder Seite dasselbe nochmal getan und wenn irgendein Fehler drin war, haben sie das ganze Ding weggeschmissen und haben neu angefangen. Deswegen ist es so genau überliefert. Die Bibel hat ihre politischen Gegner überlebt. Römischen Herrscher wollten die Bibel vernichten, die kommunistischen Regime, auch die philosophischen Kritiker. Ich mag die Tatsache, dass Voltaire, dieser große Spötter über das Christentum im 18. Jahrhundert, gesagt hat, innerhalb von 100 Jahren nach meinem Tod wird es mit dem Christentum und der Bibel vorbei sein. Wisst ihr, was passiert ist? 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und seine Druckerpresse benutzt, um Bibeln zu produzieren. Gott hat sein Wort, seine Offenbarung bewahrt. Die Verbreitung der Bibel ist ein weiteres tolle Sache hier. Kein anderes Buch der Welt wurde so oft übersetzt und so weit verbreitet wie die Bibel. Es gibt über 2,5 Milliarden Kopien, die gedruckt wurden in über 700 Sprachen. Und ich denke, man kann erwarten, dass ein Buch, das von Gott ist, ein Buch, das die wahren geistlichen Bedürfnisse der Menschen denen entspricht und denen begegnet, dass es große Annahme findet. Vierter Punkt ist die moralische Überlegenheit der Bibel. Es gibt in keinem anderen Buch der Welt einen höheren, heiligeren, besseren Standard für Gerechtigkeit, für Liebe, für Reinheit als in Gottes Wort. Selbst die Bibelkritiker kennen das an und sagen, Jesus war ein guter Lehrer, er war ein toller Morallehrer, das ist eine tolle Morallehre, die wir finden in diesem Buch. Und das ist natürlich was, was wir erwarten würden von einem Buch, das von dem heiligen Gott kommt. Fünfter Punkt, die Bibel ist ein dynamisches Buch. Die Bibel verändert uns, verändert die Menschen, die diese Worte umsetzen in ihrem Leben. Wie gesagt, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Die Bibel verändert uns. Ich kann es bezeugen, wahrscheinlich kann jeder von euch bezeugen, dass Gott euer Leben verändert hat. Und wenn wir dieses Buch lesen, es tut was mit uns. Gott hat mich verändert von einem sehr aufbrausenden, zornigen Menschen zu einem hoffentlich ein bisschen geduldigeren Menschen. Auf jeden Fall bin ich schon ewig nicht mehr explodiert. Da hat Gott mich wirklich verändert. Und ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr wirklich Beziehung mit Gott pflegt, jeden Tag, und euch nähert an Gottes Wort und Gottes Wort liest. Es hat Kraft. Es verändert uns. Wir Menschen finden Heil in der Botschaft der Bibel. Jeder Mensch sehnt sich danach zu verstehen, wo wir herkommen, wozu wir hier sind, was der Sinn dieses Lebens ist, was passiert, wenn ich sterbe, was ist der Sinn von Leid und von Tod. Und in der Bibel finden wir Antworten. In dem Leben und dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus werden all diese großen Fragen beantwortet und all diese größten Probleme von uns Menschen gelöst. Im Kolosser 2 heißt es, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Ich behaupte, dass es in keiner anderen Religion eine glaubwürdige Hoffnung gibt auf die Vergebung der Sünden und auf Gemeinschaft mit Gott, auf ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das haben nur wir in unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Nur wir können sicher sein, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Das hat kein anderer. Große Frage ist, wer nimmt dir deine Schuld ab? Du kannst dir selber nicht abarbeiten, du kannst dir den Himmel nicht verdienen, kannst dir nur schenken lassen, du bist nicht gut genug. Aber Jesus hat deine Schuld getragen, das hat niemand anderer getan. Und er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung, dass wir auferstehen werden. Ein ewiges Leben haben werden mit Gott, Beziehung mit Gott erfahren. Und ich denke, das ist auch was, was jeder von uns bezeugen kann. Ich kenne Gott. Ich habe ihn erfahren in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie er Gebete beantwortet, wie er zu mir spricht, wie er mich führt, wie er mich verändert. Wir können das bezeugen. Abschluss. Zuletzt, letzter Punkt. Letztes Argument ist den Ursprung der Bibel als Gottes Wort ist die einzige vernünftige Alternative, den Ursprung der Bibel zu erklären. John Wesley war der Erste, der, zumindest soweit ich weiß, mit diesem Argument gekommen ist. Er hat gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Herkunft der Bibel zu erklären. Die Bibel könnte entweder durch gute Menschen oder Engel geschrieben sein oder durch böse Menschen oder Engel hervorgebracht sein oder durch Gott. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die es gibt. Und er hat gesagt, wir können gute Menschen oder Engel als Erfinder der Bibel ausschließen, weil die Autoren behaupten, dass Gott der Autor ist von Gottes Wort. Und deswegen wären das keine guten Engel oder keine guten Menschen, dann würden sie lügen, wenn es nicht Gott gewesen wäre. Also sind sie nicht die Quelle. Wir können auch schlechte Menschen oder Dämonen ausschließen, denn die würden nicht so ein Buch schreiben, das so einen hohen Standard hat von Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit. Ein Buch, das befiehlt, Gott zu ehren und Gott zu lieben, das Sünde und Selbstsucht verbietet und das den Engeln oder den gefallenen Engeln und dem Teufel die Hölle zuweist. Ich glaube nicht, dass die so ein Buch schreiben würden. Also können wir auch die als Autor ausklammern. Böse Menschen oder okkulte Personen. Also die einzige vernünftige Alternative ist, dass wirklich Gott der Autor der Bibel ist, so wie er es behauptet zu sein. C.S. Lewis und Josh McDowell haben einen ähnlichen Ansatz gefunden in Bezug auf die Person Jesu, der ja das zentrale Thema der Bibel ist. Und Jesus hat ganz sicher die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, als Gottes Wort anerkannt. Er zitiert das Alte Testament oft und er behauptet natürlich auch, dass seine eigenen Worte Gottes Worte sind. C.S. Lewis und Josh McDowell haben gesagt, es gibt nur drei Alternativen, wer Jesus sein kann. Jesus hat zu radikale Aussagen gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer sich mir anvertraut, der wird nicht sterben, sondern wird leben, selbst wenn er stirbt. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin eins mit dem Vater, haben wir uns letzte Woche angesehen. Jesus war nicht nur irgendwie ein normaler Mensch. Er war entweder ein Lügner oder war ein totaler Spinner oder er war der, der behauptet hat zu sein, nämlich Gott und Gottes Sohn. Und C.S. Lewis schreibt, ich versuche jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt. Etwas, was die Menschen oft über ihn, das heißt Jesus, sagen. Nämlich, ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hartgekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes oder er ist ein Verrückter oder irgendetwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämonen umbringen oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lass uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat uns nicht offen gelassen. Das war nicht seine Absicht. Und Josh McDowell führt in seinem Buch, Wer war dieser Mensch, diesen Gedanken noch weiter aus. Er sagt, Jesus beanspruchte Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesu an seine Jünger, was sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, dann hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine riesige Lüge gelehrt und gelebt hat. Und es ist eigentlich noch schlimmer, weil er anderen gesagt hat, dass sie ihm vertrauen sollen für ihr ewiges Heil. Also wäre Jesus eigentlich unaussprechlich böse gewesen, wenn es so gewesen wäre. Und er schreibt auch weiter, er wäre auch ein Tor, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, ans Kreuz gebracht hat. Und er wäre ganz sicher kein guter Lehrer, wenn er die Leute belügt. Zweite Möglichkeit wäre, Jesus war ein Verrückter, ein Geistesgestörter. Er hat nur gedacht, dass er Gott ist, aber er war es nicht. Aber alles, was wir über Jesus lesen, vermittelt uns natürlich absolut nicht den Eindruck, dass er irgendwie ein verwirrter, gestörter Mensch wäre. Alles, was er gesagt hat, was er getan hat. Wie gesagt, wir haben hier die großartigste Morallehre, die es gibt in der ganzen Geschichte. Da gibt es eine Tiefe, eine Klarheit, eine Wahrheit, eine moralische Größe in seinen Worten. Das sind ja die Worte eines verwirrten, geisteskranken Menschen. Die Menschen, die Jesus gehört haben, haben gesagt, niemals hat jemand geredet wie dieser Mensch. Also was machen wir mit Jesus? Was machst du mit Jesus? Wer ist Jesus für dich? Glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass er durchgeknallt war? Oder nimmst du ihn an als seinen Gott? Und wie gesagt, wenn du diese Dinge nicht glaubst, dann ist das deine einzige Alternative, dass er unser Herr und Gott ist. Und es hat uns bewiesen durch seine Auferstehung. Und dann müssen wir die Knie vor ihm beugen und ihn anbeten. Und wir haben allen Grund, ihm zu glauben. Und zu glauben, dass sein Wort wahr ist. Dass diese Bibel, die wir in der Hand halten, dass es wirklich Gottes Wort ist. Und ja, Gott lädt uns ein, zu glauben. Er lädt uns ein, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Und wenn du das tust und Jesus einladest in dein Leben, dann wirst du erfahren, dass diese Dinge stimmen. Weil du wirst lebendige Beziehung mit Gott erfahren. In Gemeinschaft mit ihm, und er wird dein Leben verändern. Er lädt uns ein, zu glauben. Aber es ist kein blinder Glaubenssprung, es ist vernünftiger Glaube. Und das ist cool, dass wir es wissen dürfen. Und so, wenn Gott sich uns als dreieiniger Gott offenbart, oder Jungfrauengeburt oder solche Dinge, die für uns erstmal sehr abgefahren klingen, können wir wissen, ich kann drauf vertrauen. Es ist vernünftig, es zu glauben, weil das ist Gottes Wort. Es ist vernünftig, das anzunehmen. Und das ist unsere Grundlage. Und so lasst uns ihm vertrauen und lasst uns ihm nachfolgen, so wie er das von uns möchte. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir voll Vertrauen an dein Wort rangehen können und es studieren können, es lesen können, es auf unser Leben anwenden können, weil es vernünftig ist zu glauben. Wir haben allen Grund zu glauben, dass du dich uns offenbarst in diesem Buch. Und Jesus, du hast gesagt, wer deine Worte annimmt und wer sie umsetzt in seinem Leben, der baut sein Leben auf den Felsen und dessen Lebenshaus wird Bestand haben. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir nicht nur Leute sind, die dein Wort hören und studieren, sondern auch solche sind, die es anwenden. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir wirklich erfahren dürfen, was wir hier lesen. Du bist wunderbar, Herr, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und dafür sind wir dir so dankbar. In Jesu Namen.